Heute will ich über einen ganz wichtigen Aspekt sprechen von Standhaftigkeit. Wir werden gleich sehen, worum es geht. Lass uns beginnen mal zu lesen. 1. Petrus, Kapitel 5, 8 bis 9. 1. Petrus 5, 8 bis 9. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft im Glauben. Da haben wir die Standhaftigkeit wieder. Standhaft durch den Glauben. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an unserer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Petrus warnt uns hier oder sagt, hey, passt auf, nehmt das wahr und lasst das auf euch wirken und lasst das einen wichtigen Punkt sein in eurem Leben. Als Christ bist du ein potenzielles Opfer für den Teufel. Der Teufel ist hinter dir her. Viele Christen glauben das nicht. Die glauben gar nicht, dass der Teufel überhaupt existiert. Dass er eine Person ist, die haben dann irgendwelche liberalen Sachen gehört, dass der Teufel nur so ein Symbol ist für das Böse, aber natürlich nicht wirklich eine Person, die existiert. Aber Jesus hat ihn so angesprochen und Jesus hat so mit ihm gehandelt. Er ist eine Person, eine widerliche, bösartige Kreatur und er hat ein Ziel, uns zu zerstören, unseren Glauben zu zerstören, uns abzubringen von unserem Weg hinein in die Berufung, wo wir dann Frucht bringen für Jesus. Weil er will Menschen quälen, er will Menschen unterdrücken, unterjochen, berauben und zerstören. Und wenn wir kommen im Namen des Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes und wir bringen Licht, wir bringen Hoffnung, wir bringen Ermutigung, wir bringen Glauben, dann ist das für ihn ein Riesenärgernis und er will uns auf diesem Weg stoppen. Und er kommt gegen uns mit Entmutigung. Mit Lustlosigkeit, Passivität, das sind mächtige Gefühle, die uns einnehmen wollen, die über uns herwalzen wollen und die uns platt machen wollen und uns unfähig machen, dann unseren Dienst zu tun. Und wenn wir nicht gelernt haben, standhaft zu sein im Glauben, dann sind wir sehr, sehr unbeständig. Und dann haben wir ein paar gute Tage und dann wieder ein paar schlechte Tage. Und in den schlechten Tagen läuft überhaupt nichts. Ich kann mich erinnern, in den ersten Zeiten meines Christseins, ich habe sehr, sehr starke Zeiten mit dem Herrn gehabt. Und dann habe ich, ohne dass ich das erklären konnte oder verstehen konnte, was da passiert, furchtbare Zeiten gehabt von Depressionen, von Entmutigung. Und das konnte passieren, dass ich 2, 3 Tage einfach nur auf dem Bett gelegen habe und zu nichts fähig war. Und auch zu nichts Lust hatte und völlig ausgefallen war für das Reich Gottes. Und dann hob sich das wieder irgendwann und dann stand ich wieder auf und dann war ich wieder der siegreiche Prediger. Und alles war gut, aber keiner wusste, wie mein Leben auf und ab geht. Und viele Christen leben ein Leben auf und ab. Und sie werden manipuliert und bestimmt von satanischen, dämonischen Einflüssen, ohne dass sie das überhaupt wahrnehmen und ohne dass sie auf die Idee kommen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Ja, das sind dann so Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt ein geistliches Tief. Ja, und ja, das Tief auf der Wetterkarte, was kannst du dagegen machen? Das ist einfach da und hoffentlich kommt dann wieder ein Hoch und dann ist wieder gut. Ja? Aber wir sind nicht berufen zu einem solchen Leben in Stimmungen, sondern wir sind berufen zur Beständigkeit, zur Standhaftigkeit. Und die kommt durch den Glauben. Und indem wir im Glauben mit dem Teufel handeln und uns zur Wehr setzen und nicht passiv das über uns ergehen lassen und abwarten, bis er sich wieder mal anderen Menschen zuwendet und uns irgendwie aus dem Auge verliert. So, wir müssen wirklich lernen, im Glauben zu leben. Und das heißt, dass wir vom Heiligen Geist Offenbarung bekommen. Glaube hat nichts mit dem Verstand zu tun. Na klar muss unser Verstand mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Aber was viel, viel wichtiger ist und was viele nicht auf dem Schirm haben, wir brauchen Offenbarung. Und das bedeutet übernatürliche, geistgewirkte, geistinspirierte Begegnungen mit Gott, wo das Wort in unser Herz hineinkommt und wo das Wort real wird und seine Kraft entfaltet. Das Wort entfaltet erst dann seine Kraft, wenn es wirklich in uns durch den Heiligen Geist erleuchtet wird. Und es ist einfach total schade und ein Ausdruck, wie viel Verwüstung der Teufel angerichtet hat, dass Christen so wenig Vertrauen und so wenig Gemeinschaft und Beziehung zum Heiligen Geist haben. Und überhaupt nicht verstehen, wie sehr sie auf seine Hilfe angewiesen sind. Gar nicht verstehen, dass sie ihn brauchen. Wann hast du das letzte Mal mit dem Heiligen Geist geredet? Wann hast du das letzte Mal ihn gebeten, dein Lehrer zu sein, dir die Schrift aufzuschließen und dir zu zeigen, was es wirklich bedeutet? Wir verlassen uns weitestgehend auf unseren Verstand und wir denken, wir können ja lesen und dann lesen wir die Bibel und wir denken, wir können das verstehen. Das ist eine riesige Täuschung. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns Offenbarung gibt, was das wirklich bedeutet, dass das Licht in uns angeht und dass wir die Wahrheit wirklich sehen, nicht nur hören, sondern wirklich auch sehen. 1. Korinther, Kapitel 2. Vers 4. Meine Rede und meine Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wirklicher Glaube beruht auf Gottes Kraft. Es ist Gott, der Glauben in uns wirkt. Wir können das aus uns gar nicht, ein Geschenk, aber wir können uns hingeben und wir können demütig sein und sagen, ohne Gottes Hilfe kann ich gar nicht glauben. Ohne Gottes Hilfe kann ich nicht wachsen im Geist und kann nicht wirklich verstehen, worum es geht. Und dann ab Vers 9, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das heißt, mit unseren Sinnen, ja, mit Auge und Ohr, das ist die Hauptquelle, wie wir Informationen sammeln, können wir diese Dinge gar nicht verstehen. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das, was Gott uns geschenkt hat, was es bedeutet, dass wir zu ihm gehören, dass sein Leben in uns ist, das muss dir durch Offenbarung gezeigt werden. Das kannst du nicht mit dem Verstand begreifen. Und das ist, glaube ich, einer der großen Probleme der westlichen Christenheit, dass wir so verstandesorientiert sind, dass wir gar nicht die Notwendigkeit sehen, vom Heiligen Geist zu erwarten, um uns an ihn zu wenden und diese Sehnsucht ihm gegenüber auszudrücken. Wir brauchen ihn, wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist sein Anliegen, das ist sein Verlangen. Aber wenn wir gar nicht diese Notwendigkeit sehen, wenn wir sehen und wenn wir denken, okay, ich lese die Bibel und dann werde ich ja schon verstehen, das ist ja in deutscher Sprache geschrieben, das wird schon funktionieren, dann sind wir im Stolz, dann sind wir in der Unabhängigkeit und wir brauchen Gott überhaupt nicht. Aber um Gottes Wort zu verstehen, brauchen wir diese Hingabe, diese Beziehung zum Heiligen Geist. Und Paulus sagt, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Und es gibt so viele Christen, auch im pfingstlich-charismatischen Lager, die Angst haben, weil der Teufel ihnen Angst gemacht hat, die Angst haben, sich an den Heiligen Geist zu wenden, die Angst haben, mit ihm zu reden, die sogar auf solche verrückten Ideen kommen. Jemand hat mal in einer Mitarbeitersitzung mich unterbrochen, als ich mit dem Heiligen Geist sprach und sagte, ich habe in der Bibel gelesen, dass wir nicht mit dem Heiligen Geist reden dürfen. Wo kommt denn sowas Verrücktes her? Es gibt keinen einzigen Bibelvers, der davon redet, dass es verboten wäre, mit dem Heiligen Geist zu reden. Aber es gibt viele Bibelverse, die davon reden, dass er unser Lehrer, unser Helfer ist und dass er uns Offenbarung gibt und dass wir mit ihm Gemeinschaft haben sollen. Was heißt denn Gemeinschaft? Beziehung, geben und nehmen. Und wir sollen von ihm lernen und wir dürfen Fragen stellen und er wird antworten. Wir brauchen den Heiligen Geist. Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Und nochmal Vers 12. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Nur durch Offenbarung kannst du verstehen, was es bedeutet, was Jesus am Kreuz getan hat und dass du jetzt von Neuem geboren bist, dass du Kind Gottes bist. Es ist so wichtig, dass wir uns demütigen und dass wir uns abhängig machen vom Heiligen Geist, dass wir die Schrift lesen in Gemeinschaft mit ihm. Es wäre doch eine gute Gewohnheit, bevor du deine Bibel aufschlägst, dass du sagst, komm, Heiliger Geist. Ohne dich kann ich das gar nicht verstehen. Komm, belehre mich, hilf du mir, öffne mir meine Augen. Und das ist ein Akt der Demut, dass wir schon mal anerkennen, wir sind in Bezug auf geistliche Dinge vollkommen hilflos. Vollkommen hilflos. Ohne ihn können wir gar nichts verstehen. Und der Geist Gottes ist da und er lehrt uns, wenn wir wollen, wenn wir kooperieren. Und dann kommt noch eine sehr deutliche Warnung. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann nicht erkennen, dass es geistlich beurteilt werden muss. Der natürliche Mensch, da steht im Griechischen der seelische Mensch. Entweder lebst du auf der Ebene der Seele, das ist deine Gefühle und dein Verstand, oder du lebst im Geist. Eins von beiden. Und geistliches Wachstum fängt da an, wo wir lernen, im Geist zu leben. Solange wir auf der Ebene der Seele sind und diesen Stimmungsschwankungen unterworfen sind, wir können nicht stabil werden, wir können nicht fest werden, wir können diese Standhaftigkeit nicht lernen. So, und besonders bei diesem Thema, wo wir heute dran sind, Widerstand leisten gegen den Teufel, standhaft sein im Glauben, das hat ganz, ganz viel zu tun mit dieser Offenbarung durch den Heiligen Geist. Johannes 16, 33. Jesus spricht da, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir müssen mal wirklich wach werden und anfangen zu gucken, was steht denn da und was sagt denn dieser Text da und dann Fragen stellen. Hier ergebe sich doch die Frage, Jesus sagt, seid getrost, also seid zuversichtlich, seid ermutigt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber ich habe die Welt überwunden. Ja, schön für ihn. Wir sind mittendrin. Wo ist der Trost, dass Jesus die Welt überwunden hat für mich, wenn ich noch mitten in dem Schlamassel drinstecke? Worin besteht der Trost? Aber weil wir gedankenlos einfach Bibelverse konsumieren, kommen wir auf solche eigentlich völlig simplen Fragen nicht. Du musst lernen, Fragen an den Text zu stellen. Und du musst lernen, sagt Heiliger Geist, warum steht das da so? Warum? Was meinst du damit? Was hast du damit gesagt? Ja. Seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Die Antwort wäre, Jesus hat die Welt für uns überwunden. Und Jesus hat etwas in uns hineingelegt, dass wir jetzt die Welt überwinden können. Und wenn wir das nicht verstehen, was es heißt, dass wir von Neuem geboren sind, dass das Leben aus Gott in uns ist, dann werden wir einfach auf dieser seelischen, natürlichen Ebene leben. Und dann ist Sieg etwas, wovon wir träumen, aber was wir nicht erleben können. Jesus redet von seinem Handeln mit dem Teufel. Lukas 11, 21. Wenn ein Starker bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt, ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, darauf er sich verließ, und verteilt die Beute. Hier gibt es einen starken Hinweis auf das, was Jesus am Kreuz mit dem Teufel getan hat. Jesus hat am Kreuz den Teufel überwunden, und zwar für uns. Er hätte das nicht gebraucht. Er hatte keine Probleme im Himmel mit dem Teufel. Das Problem ist hier auf der Erde bei den Menschen. Und Jesus hat etwas getan am Kreuz, das so grundlegend ist für unseren Glauben. Und wir brauchen Offenbarung, das zu verstehen. Kolosser Kapitel 2. Dort heißt es in Vers 14, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, das ist das Gesetz, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, was sind die Herrschaften und Gewalten? Das sind dämonische, hochrangige, dämonische Kräfte in der Himmelswelt, die dort mit Satan zusammen dieses böse satanische Reich aufgerichtet haben und die Menschen quälen und vor allen Dingen den Menschen eine Blindheit geben, dass sie das Kreuz und den Sieg Jesu nicht sehen können. Das ist, was der Teufel tut. Und wenn wir nicht Offenbarung haben durch die Schrift, dann sagen wir, komm Teufel, das ist doch mittelalterlich. Von sowas brauchen wir doch nicht zu reden. Das hat doch keine Bedeutung für uns heute, ihr Lieben. Wenn wir so auf dieser Ebene denken, sind wir ganz weit weg von geistlichen Realitäten. Ganz weit weg. Aber wir sollen uns demütigen und das Wort annehmen. Und das Wort steht über unserem Verstand. Und wir schrecken zurück, vom Teufel zu reden, weil wir sofort irgendwie diese Woge von Verachtung spüren, die aus der Welt kommt. Was, du glaubst noch an Teufel? Ja, da ist eine massive Atmosphäre der Verachtung um uns herum, die uns das madig machen will und die uns sagen will, komm, sei vernünftig, sei doch normal, sei angepasst. Also bitte, häng dich doch nicht so weit aus dem Fenster, das wird nur Ärger geben und du kriegst nur Ablehnung und Spott. Komm, schwimm mit dem Strom, sei normal. Du kannst ja noch daran glauben, aber rede nicht davon. Das ist, was um uns herum ist, jeden Tag. Das ist die geistliche Atmosphäre. Und die ist satanisch geprägt und aufgeladen und sie steht uns entgegen. Und hier heißt es, er hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Jesus hat den Teufel entwaffnet, stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben am Kreuz. Jesus triumphierte über den Teufel am Kreuz. Und wer sein Wort nicht kennt, wer die Bibel nicht wirklich kennt, der sagt, ja, aber warte mal, wenn der Teufel entwaffnet ist und wenn er entmachtet ist, dann warum sehe ich noch so viele satanische Dinge um mich herum? Das ist eine gute Frage, die muss beantwortet werden. Und die Antwort ist, der Sieg über den Teufel ist nur in Christus. Der Sieg über den Teufel ist nur in Christus. Der ist nicht in der Welt zu finden. Der wird nur offenbar bei denen, die eben in dieser geistlichen Dimension leben und die verstehen, was es heißt, ich bin von Neuem geboren, das Leben aus Gott ist in mir und der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Nur in Christus gibt es Sieg. Das Ende der Herrschaft Satans kommt erst, wenn das tausendjährige Reich beginnt und der Teufel und seine Dämonen hier von der Erde verbannt werden. Ja, dann ist auch der Sieg Christi in der Welt. Aber im Moment ist das nicht der Fall und noch nicht der Fall. Und der Sieg ist für die, die in Christus sind, nur in Christus. Dank sei Gott, der uns alle Zeit Sieg gibt, in Christus. Da ist der Sieg. Und das Gute ist, durch die neue Geburt wurden wir versetzt und wir sind jetzt in Christus. Hatte ich schon gesagt, 1. Korinther 1, Vers 30. Durch Gott aber seid ihr in Christus. Wir sind in seiner Tatsache. Das hat nichts mit Reife zu tun. Das ist eine Statusbeschreibung deines Zustandes als Kind Gottes. Du bist in Christus, weil Gott dich da hineinversetzt hat. Vorher warst du in Adam. Das ist ein Ausdruck für eben die unerlöste Menschheit. Und da, wo aus diesem Bereich wurden wir herausgenommen und wir sind versetzt worden ins Reich Gottes und wir sind jetzt in Christus. Und das ist so eine grundlegende Tatsache und eine Aussage und hat solche Auswirkungen auf unseren Glauben, dass wir verstehen, wir sind in Christus. Wir treffen so viele Menschen, Gläubige, die so instabil sind, die so von Gefühlen hin und her geworfen werden und die völlig verwirrt sind. Und dann kommen solche Menschen und sagen, bitte bete für mich, ich glaube, der Heilige Geist hat mich verlassen. Nein, er hat dich nicht verlassen. Woher weiß ich das? Jesus sagt, er wird kommen und er wird bleiben. Ja. Du hast das Gefühl, dass der Heilige Geist dich verlassen hat. Ja, aber wir bauen unser Glauben nicht auf Gefühle, wir bauen unser Glauben auf Tatsachen, die wir erkennen im Geist, die wir festhalten, die wir uns aneignen und in denen wir dann leben. Das ist die einzige Art und Weise, wie du aus dieser Achterbahnfahrt der Seele von Himmel hoch, ja auch zu Tode betrübt, irgendwie rauskommen kannst. Das passiert immer wieder, dass Menschen sagen, oh, ich glaube, Gott hat mich verlassen, ich weiß nicht, ob ich noch Kind Gottes bin, weil sie auf der Ebene der Seele leben. Weil sie nicht den Kontakt haben mit dem Heiligen Geist, weil sie nicht im Wort gegründet sind und das Wort in ihnen nicht wirklich Wurzeln geschlagen hat und das Wort Gottes die prägende Kraft in ihrem Leben ist, sondern ihre Gefühle. Und Reife fängt erst dann an, wenn wir da aussteigen und sagen, wir bauen nicht mehr auf Gefühle, wir verlassen uns nicht auf Gefühle, sondern wir gründen uns im Wort Gottes. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 14, im zweiten Teil. Euch Jünglingen habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Haben wir das schon mal gehabt? Bleiben, dieses Wort, hat das schon mal eine Rolle gespielt hier? Hallo, kannst du dich erinnern? Oh ja. Bleibt in meiner Rede, bleibt in mir. Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Sie sind deswegen stark, weil das Wort in ihnen bleibt. Und was ist die Auswirkung davon, dass das Wort in ihnen bleibt? Ihr habt den Bösen, also den Teufel, Satan, überwunden. Jesus hat am Kreuz den Teufel überwunden und jetzt lehrt er uns, auf seiner Ebene im Geist zu leben und wir werden jetzt den Teufel überwinden. Und das heißt nicht, dass wir keine Kämpfe haben, dass wir keine Widerstände haben, dass es keine Bedrängnisse gibt. Aber was immer der Teufel gegen uns wirft, kann uns nicht mehr abhalten, voranzugehen und hineinzukommen in Stabilität, in Reife und unsere Berufung zu erkennen und zu ergreifen. Der Teufel kann nichts mehr dagegen tun. Er kann uns nerven, er kann uns unangenehme Erfahrungen geben, Gefühle und so weiter. Ja, aber wir haben ihn überwunden und wir sind nicht mehr ablenkbar. Wir sind nicht mehr erpressbar durch unangenehme Gefühle. Und wir gehen geradewegs hinein in unsere Berufung. Und der Teufel hat einen riesen Angst davor, dass ein Christ durchbricht in die Dimension des Geistes und anfängt zu erkennen, was Gott ihm geschenkt hat und was jetzt sein Auftrag ist und wie er auf eine ganz spezielle Art und Weise jetzt Gott dienen soll. Der Teufel hat eine Riesenangst davor, weil er weiß, jeder siegreiche Christ, jeder überwindende Christ zerstört die Werke des Teufels im Leben von anderen. Auf welche Art und Weise auch immer. Aber es ist immer Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also Menschen aus Ängsten, aus Bedrängnissen, aus dämonischen Bedrückungen, aus chronischen Sündenketten herauskommen. Das alles will der Teufel auf jeden Fall unterbinden und verhindern. Und deswegen bringt er so viele Widerstände gegen uns. Und wir brauchen eine Offenbarung über, was ist das Kreuz? Was hat Jesus getan? Was bedeutet das für mich? Wo ist der Zusammenhang? Jesus hat überwunden und das ist der große Trost. Der große Trost ist, weil er überwunden hat für mich. Und weil er durch seinen Sieg am Kreuz in mich ein Leben hineingelegt hat, gegen das der Teufel machtlos ist. Das Leben aus Gott. Das siegreiche Leben. Gott ist nicht instabil, der ist nicht im Himmel und hat eine Depression und ist frustriert über die Gemeinde und entmutigt und sagt, ich weiß nicht, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, weiterzumachen. Gott ist nicht auf dieser seelischen Achterbahn. Er sieht die Probleme, aber er weiß, er hat eine Lösung und die Lösung wird er durchbringen und es wird funktionieren und der Plan, wie er beschrieben ist, wird so erfüllt werden und König Jesus wird kommen, wird regieren und sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit wird aufgerichtet werden. Gott ist da absolut zuversichtlich und ermutigt und er hat keine Glaubenskrisen. Halleluja. Und dieses Leben, dieses starke, überwindende Leben, das durch keine satanischen Attacken aufgehalten werden kann oder behindert werden kann, dieses Leben ist in uns. Dieses Leben ist in uns. Viele versuchen sich anzustrengen in eigener Kraft und sagen, ja, wir müssen doch überwinden und ich soll doch ein Überwinder sein. Und sie versuchen in eigener Kraft irgendwie sich zur Wehr zu setzen. Ihr Lieben, was haben wir gelesen? Standhaft durch den Glauben. Es hat nichts mit Willenskraft zu tun. Du brauchst deinen Willen, um dein Fleisch zu überwinden jeden Tag und ins Wort zu gehen und Gott anzubeten. Und dich vom Heiligen Geist belehren zu lassen und zu sagen, keine Stimmung wird mich abhalten. Ich habe meine Zeit mit dem Herrn jeden Morgen. Und manche von euch haben diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich sage das nicht als Beleidigung oder als Anklage, aber mir ist sehr bewusst, dass in manchem von euch sehr, sehr wenig Wort ist. Sehr, sehr wenig Wort. Und deswegen habt ihr mit manchen Dingen, die wir tun, so viele Probleme. Aber wir können uns hingeben zu einem Lebensstil. Wir können diesen Jünglingen nacheifern und wir können dafür sorgen, dass das Wort in uns bleibt und wir werden stark und dann überwinden wir den Bösen. Halleluja. Halleluja. Und darum geht es, dass wir diese Standhaftigkeit im Geist erkennen, dass das normal ist und dass wir da hineinkommen. Wir haben es vorhin sogar gesungen, im Hebräerbrief heißt es, dass die Glaubenshelden, dass sie von Schwachheit zu Kraft gekommen sind. Und das wünschen wir uns alle, von Schwachheit zu Kraft. Ja? Aber wie geht's dann weiter? Sie sind stark geworden im Kampf. Und manche Christen haben die Idee, ja, ich bin schwach, ich kann ja nicht kämpfen. Wenn ich stark wäre, dann würde ich auch kämpfen. Aber leider, ich bin noch schwach. Ich bin so schwach. Indem du da, wo du jetzt bist in deiner Schwachheit, anfängst zu kämpfen, wirst du stark. Träum nicht diesen Traum, eines Tages werde ich stark sein und dann fange ich an zu kämpfen. Nein, im Kampf wirst du stark. Und da gibt es vielfältige Herausforderungen jeden Tag im Leben. Und wir können diese Gelegenheit nutzen, statt zu jammern, dass immer wieder Dinge schiefgehen und dass irgendwie es uns nicht so gut geht, wie wir uns das wünschen. Wir fangen einfach an zu kämpfen und wir werden stark. Epheser 6. Ich sagte schon, das ist eine Passage, die heute die allermeisten Gemeinden und auch Christen vollkommen ausblenden. Das kommt gar nicht vor, das wird nicht verkündigt, darüber wird nicht geredet, das wird auch nicht studiert, das wird irgendwie ausgeblendet, als wenn das nicht wichtig wäre. Im Übrigen, Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, werdet stark in dem Herrn. Hier in meiner Schlachter steht, seid stark. Aber das habe ich schon korrigiert, weil das im Griechischen nicht steht. Weil was kann ich machen, wenn ich schwach bin und ich kriege den Befehl, sei stark? Ja, sage ich, das würde ich gerne, aber ich bin ja gerade schwach. Das ist ja mein Problem. Ja? Was willst du mir befehlen? Ich soll stark sein, ich bin schwach. Das sind doch die Realitäten. Aber hier steht gar nicht, seid stark, sondern hier steht, werdet stark. Aus Schwachheit zu Stärke. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann kommt diese wichtige Passage, dass wir den Auftrag haben, gegen Mächte in der Himmelswelt vorzugehen und zur Wehr zu setzen und sogar sie zu überwinden. Und weil so wenig Offenbarung da ist, haben so wenige Christen überhaupt diese Erfahrung oder diese Sichtweise. Diese Mächte sind da, die sind absolut bösartig. Und ich sehe ihre Auswirkungen jeden Tag in den Medien, in der Politik, in der Unterhaltungsbranche. Ich sehe sie überall und ich sehe, wie sie Leute verblöden und verblenden und abhalten, mal zu vernünftigen Gedanken oder Fragen zu kommen. Wofür leben wir eigentlich? Gibt es wirklich Gott oder gibt es ihn nicht? Das ist doch eigentlich eine Frage, mit der sich jeder beschäftigen müsste, weil wenn es diesen Gott gibt, hat das ja riesen Auswirkungen. Aber die Leute werden einfach so zugemüllt und zugepflastert mit Blödsinn, mit Nichtigkeiten, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, mal solche Fragen zu stellen. Das sind die Auswirkungen der Mächte der Finsternis, die den Leuten das Gehirn vernebeln. Und wir wollen aber das Evangelium verkünden. Wir wollen, dass das Wort der Wahrheit die Menschen erreicht. Und deswegen müssen wir mit diesen Mächten uns beschäftigen. Wir müssen ihnen das Handwerk legen, damit unsere Verkündigung wirklich durchschlägt. Ja? Es reicht nicht aus, dass wir den Heiden einfach ein Traktat in die Hand drücken und dann weiß er Bescheid und dann, wenn er nicht will, dann will er halt nicht. Nein, der kann gar nicht. Der ist so eingewickelt in alle möglichen Blödsinn, der ist so belegt mit Belanglosigkeiten, dass der nie klar im Kopf ist, dass der nie begreift, wie wichtig ist denn diese Frage, gibt es einen Gott oder nicht, das muss ich doch herausfinden. Zugemüllt und abgelenkt mit allem möglichen Blödsinn und völlig unwichtigen Dingen. Unser Schulsystem trägt viel dazu bei, ja, dass Kinder sich mit Dingen beschäftigen, die mit dem wahren Leben nichts zu tun haben. Warum gibt es kein Unterrichtsfach über Beziehungen zum Beispiel? Wie hat man gesunde, konstruktive Beziehungen? Was ist Vergebung? Welche Rolle spielt Vergebung in Beziehungen? Warum gibt es kein Unterrichtsfach darüber? Warum gibt es keine staatliche Verordnung, dass jedes Paar, das heiraten will, eine Ehevorbereitung macht? Das wäre ja bevormunden. Ach, aber wenn du mit einem Auto in Straßenverkehr teilnehmen willst, dann musst du wochenlang einen Kurs machen, du musst sogar eine Prüfung ablegen und die sagen, ohne Prüfung kommst du nicht in den Straßenverkehr. Und Ehe ist gefährlicher als Autofahren. Ja? So unsere Kinder werden mit Blödsinn vollgestopft. Die lernen Goethes Faust. ja, wo ein Mensch einen Pakt mit dem Teufel macht. Und das ist Standardliteratur in den Gymnasien, jedenfalls zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ja. Mit Blödsinn werden sie voll. Und wer macht diese Lehrpläne? Menschen, die unter dämonischem Einfluss sind. Die machen diese Lehrpläne. So, Paulus sagt, diese Mächte sind da und wir haben gegen sie zu kämpfen. Und wir haben sogar zu siegen, nicht nur zu kämpfen, wir haben zu siegen. Davon handelt diese wichtige Passage Epheser 6. Und die Gemeinde ist so unreif und so unmündig und so in der Seele und so im Natürlichen verhaftet, dass sie mit diesem Text nichts anfangen kann und ihn einfach ignoriert. Aber es ist Wort Gottes und wir können das nicht ignorieren. Gehen wir nochmal zu Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass dieser Ausdruck, die Macht seiner Stärke, noch ein zweites Mal in der Bibel vorkommt. Weiß jemand wo? Markus, du bist still. Wo kommt dieser Ausdruck nochmal vor? Die Macht seiner Stärke. Epheser 1,19. Epheser Kapitel 1. In demselben Brief ganz vorne. Und da gehen wir jetzt hin. Und ich hoffe, dass ihr meinem Gedankengang folgen könnt und dass ich klar genug bin im Kopf, das gut rüberzubringen und zu erklären. Und dann werden wir Offenbarung bekommen. Was ist die Macht seiner Stärke? Und was hat das mit meinem Sieg über den Teufel zu tun? Diesen Ausdruck finden wir in diesem ganz, ganz wichtigen Gebet von Paulus, vorne im ersten Kapitel, Epheser. Vers 15, Kapitel 1, Vers 15, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Darf ich mal fragen, so interessehalber, wer hat über dieses Gebet schon mal eine Botschaft in seiner Heimatgemeinde gehört? Ich sehe zwei Hände. Wenn wir begreifen, wie wichtig das ist, ja, dann finden wir das schockierend, dass das fast nirgendwo erwähnt wird. Ja. Überleg mal den Kontext, bevor wir auf den Inhalt dieses wichtigen Gebetes eingehen. Ja. Der Kontext ist, Paulus war 3 Jahre in Ephesus, hat dort aus einer kleinen Gruppe von 10, 12 Leuten eine herrliche, starke Gemeinde mit Ausstrahlung gebaut, von der das Wort Gottes in ganz Kleinasien verbreitet wurde. Eine gewaltige Gemeinde mit ganz vielen wunderbaren Eigenschaften, die dann auch in Offenbarung beschrieben werden. Ja, dann zum Schluss hatten sie ein wichtiges Problem. Sie haben die erste Liebe verlassen, aber sie hatten immer noch Qualitäten, die du heute fast nirgendwo findest. So, wir wollen nicht irgendwie nur das Negative sehen, sondern Jesus erkennt auch das Positive an. Aber das Wichtigste ist eben wirklich diese erste Liebe, die sie verloren hatten und zu der sie zurückkommen mussten durch Buße. Aber, also Paulus war 3 Jahre in dieser Gemeinde und hat sie, wie er selber sagt, das ist natürlich sinnbildlich geworden, Tag und Nacht gelehrt. 3 Jahre Lehre von Apostel Paulus. Stell dir mal vor, wir machen hier 4 Tage mit Henkel. Ja. Aber 3 Jahre mit Paulus, da würden wir sagen, ja, jetzt haben wir es. Jetzt wissen wir Bescheid. Also mehr geht nicht. 3 Jahre mit Paulus, boah. Und der hat wirklich direkten Draht zum Himmel und lehrt aus der Kraft des Heiligen Geistes, lehrt aus Offenbarung und nicht aus Menschenweisheit. Boah, 3 Jahre. Und Paulus hat verstanden, So vollmächtig sein Lehrdienst war, das reicht nicht aus. Es braucht etwas anderes. Und das ist die Erklärung für die geistliche Schwäche der Gemeinde Jesu im Westen. Wir hören Predigten, 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 immer wieder Neues. Aber es fasst nie Wurzeln, es geht nie in die Tiefe. Und viele sind sogar irgendwie gewohnt, ja, lass uns was Neues hören. Ja. Wir brauchen nichts Neues zu hören. Wir müssen die uralten Dinge aus der Schrift hören und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns verständlich macht, was wir da gehört haben. Und Paulus hat verstanden, es braucht etwas ganz Wichtiges anderes neben geistgewirkter Verkündigung. Es braucht die systematische Fürbitte. Guck mal, der hat die 3 Jahre gelehrt und jetzt betet er, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung, das ist ein Dienst des Heiligen Geistes, ihnen gegeben wird, um Gott zu erkennen. Ja, was hast du, wenn du 3 Jahre Teaching von Paulus hast? Hast du dann nicht Gott erkannt? Paulus sagt, nee. Das, was ihr gehört habt, muss noch viel, viel tiefer gehen. Und ihr braucht den Dienst des Heiligen Geistes. Und deswegen betet er dafür. Ja? Und er war offensichtlich der Meinung, dass durch Fürbitte die Augen des Herzens geöffnet werden. Und wenn keine Fürbitte da ist, dann werden die Augen des Herzens nicht geöffnet. Das ist unser Problem. Ohne dass wir das richtig wahrnehmen, deswegen habe ich über das biblische Weltbild am Anfang gesprochen, sind wir verhaftet in einem westlichen, materialistischen Weltbild, was mit der biblischen Realität nichts zu tun hat. Und wir müssen da raus, um geistliche Dimensionen zu erobern und zu nutzen. Wir müssen da raus und müssen in die Wahrheit geführt werden. Und das kommt durch den Heiligen Geist, der das Wort, das schon geschrieben wurde oder schon verkündigt wurde, lebendig macht, offenbart, zu einer geistlichen Revolution führt in unserem Herzen. Und unter diesem Oberbegriff Gott zu erkennen, und lass mich das noch sagen, wenn Paulus von Gott erkennen spricht, redet er nie von gedanklich-theoretischen Erkenntnisprozessen, sondern es ist immer Erkenntnis aus Begegnung, aus Erfahrung und nicht ein Konzept über Gott. Ja, Konzepte über Gott zusammenzuschreiben oder zu verkündigen ist einfach, ja. Aber aus der Kraft der Offenbarung zu lernen, das ist eine ganz andere Geschichte. Also unter dieser Überschrift, Gott zu erkennen, gibt es da noch einige Unterpunkte in diesem Gebet. Zum Beispiel hier ist das in Vers 18, die Hoffnung seiner Berufung. Wir haben darüber gesprochen, die Berufung festmachen, die Berufung und die Erwählung festmachen. Ja? Aber dazu müssen wir sie erstmal sehen, erstmal erkennen. Ja? Und unsere Berufung zu erkennen, das macht uns stabil und das richtet uns aus und lehrt uns ein fokussiertes Leben. Und wir können über Jahre und Jahrzehnte dranbleiben und wir werden nicht abgelenkt. So viele Menschen werden abgelenkt durch alle möglichen Wellen, die so durch das Reich Gottes so gehen. Ja, da gibt es die Gemeindewachstumswelle, dann gibt es die Heilungswelle, dann gibt es die Befreiungswelle und dann kommt Spiritual Mapping und dann kommt dies und dann das und innere Heilung. So viele Wellen und in jeder Welle ist was Gutes drin, aber auch oft Blödsinn. Aber wenn wir unsere Berufung erkennen, es geht darum, Gott zu erkennen. Gott kennenzulernen ist die Voraussetzung, ihn lieben zu können. Du kannst ja nicht einen Gott lieben, den du gar nicht kennst. Das ist ja völlig unmöglich. Also wenn wir unsere Berufung erfüllen sollen, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist unsere Berufung. Dann geht das nur, wenn wir ihn kennenlernen. Und wir lernen ihn kennen im Geist. Durch das Wort, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Okay, ich lese hier nur die anderen Dinge hier. Der Reichtum der Herrlichkeit in den Heiligen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, weil wir ja sprechen wollen über unseren Stand gegenüber dem Teufel und unsere Berechtigung und Befähigung, uns zur Wehr zu setzen und standhaft zu sein gegen die Attacken des Teufels, ja, gehen wir jetzt hier zu Vers 19. Was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da ist dieser Ausdruck, die Macht seiner Stärke. Und in dieser Macht seiner Stärke sollen wir stark werden, sagt der Paulus in Epheser 6. Und jetzt wird erklärt, was diese Macht seiner Stärke bewirkt hat. Vers 20, die Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus. Also diese große Macht wurde wirksam in Christus. Ja, wann? Als er ihn aus den Toten auferweckte. Das ist der Moment, wo diese Kraft wirksam wurde. Und dann wird weiter beschrieben, was diese Kraft getan hat. Ja? Auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt hat in himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft. Das sind die, gegen die wir kämpfen und siegen sollen. Hoch über sie. Und über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 2. Und vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, dass es der erste Vers irgendwie sehr merkwürdig anfängt in Kapitel 2. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden. Wie auch euch? Wo ist denn da das Verb? Das ist doch kein Satz. So fängt doch kein Satz an. Ein Satz muss ein Verb haben und ein Substantiv. Ja, Substantiv sind euch, aber euch was? Euch, die ihr tot wart, ja was? Da fehlt das Verb. Und warum fehlt da das Verb? Nicht, weil Paulus keine Grammatik beherrscht hat, sondern weil er ein riesiges Satzgebilde gebaut hat von Vers 17 an. Und das ist so komplex, dass man das auf dem Deutsch gar nicht wiedergeben kann. Und da muss man das unterteilen in einzelne Abschnitte. Und bei Paulus ist ein Verb, aber bei uns in der deutschen Bibel ist kein Verb. Ja? Auch euch was. Ja? Und was ist das Verb in dieser Passage? Vers 20, auferweckt ist das Verb. Das heißt, als Christus durch diese Macht der Stärke Gottes auferweckt wurde, aus den Toten wurden wir auferweckt. Das ist ein Vorgang, deswegen gibt es nur ein Verb. In demselben Augenblick, wo das geschehen ist mit Christus, ist es mit uns geschehen. Und weil das schwierig ist, das irgendwie so einfach so zu akzeptieren, hat Paulus dann glücklicherweise dann in Kapitel 2 das noch einmal im Klartext benannt. Vers 4, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, hat auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Gott hat an uns gehandelt in dem Moment, als er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und ein interessantes Phänomen, was einfach wieder zeigt, diesen seelischen Glauben, dieses Leben im Natürlichen ohne Offenbarung, ist der Fakt, dass es ganz, ganz viele Christen gibt, die noch nie den Unterschied bemerkt haben und verstanden haben in der Schrift zwischen Auferweckung und Auferstehung. Haben das noch nie wahrgenommen. Für die ist das eine und dasselbe. Es ist aber nicht dasselbe. Jesus wurde auferweckt und weil er auferweckt wurde aus den Toten, deswegen konnte er, sage ich jetzt mal, zum Gartengrab gehen und die Leiche abholen und auferstehen. Die Auferstehung ist die Folge seiner Auferweckung. Und wir sind nicht auferstanden mit Christus, aber wir sind auferweckt mit ihm. Und wenn du darüber Offenbarung bekommen hast, das wird deine ganze Sichtweise von wie du umzugehen hast mit dem Teufel und wie du überwinden kannst, wie du standhaft sein kannst, komplett verändern. Komplett verändern. Der Sieg über den Teufel kommt durch Offenbarung von Tatsachen. Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und es ist die Tatsache in der Schrift, dass als Jesus aus den Toten heraufgeholt wurde, auferweckt wurde, lebendig gemacht wurde, wir zusammen mit ihm auferweckt worden sind. Das heißt, dieses Leben, gegen das der Teufel keine Macht und keine Waffe und keinen Widerstand hatte, dieses Leben aus Gott, dieses Überwinderleben, das durch den Heiligen Geist ins Totenreich ging, wo Jesus war. Ja? Ach, hier ist noch ein wichtiger Punkt. Wir müssen endlich verstehen, was die Bibel meint mit Tod. Wir haben eine völlig materialistische Vorstellung und wir denken, Tod ist, wenn jemand nicht mehr da ist, die Leiche bewegt sich nicht mehr, dann ist dieser Mensch tot. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Der ist sehr, sehr lebendig, bloß jetzt im Totenreich. Ja? Und Jesus erklärt das bei einem Gleichnis von dem armen Lazarus, der im Totenreich war. Ja? Und der Reiche war auch da. Die waren ja tot. Das heißt, oben haben die Verwandten getrauert, sind noch zum Grab gegangen, haben Blumen gegeben. Und die unten unterhalten sich. So tot war der. Es gibt einen physischen Tod, aber danach ist nicht alles aus. Und der Reiche konnte sich erinnern. Er wusste, wer er war. Er wusste, wer seine Verwandtschaft war. Er wusste, was ihnen blühen würde, wenn sie nicht umkehren zu Gott. Also der war ganz schön lebendig. Und wir haben die Vorstellung, Jesus ist gestorben, die Leiche liegt im Grab, er ist irgendwie nicht mehr da. Wir können es auch nicht erklären, aber es gibt ihn nicht mehr. Ihr Lieben, das ist eine materialistische Weltsicht, die mit der Bibel nichts zu tun hat. Er wurde aus den Toten auferweckt, heraufgeholt, ohne Leib. Das war die Auferweckung. Und weil die Auferweckung stattgefunden hat, deswegen hat die Auferstehung stattgefunden. Ohne Auferweckung gibt es keine Auferstehung. Das ist auch dasselbe für uns. Unsere Hoffnung auf eine Auferstehung gründet sich nur in der Tatsache, dass wir schon auferweckt sind. Da ist eine Tatsache geschaffen in der unsichtbaren Welt, die der Teufel nie wieder rückgängig machen kann. Wir wissen, dass wir auferstehen werden, dass wir bei der Entrückung einen neuen Geistleib bekommen, so wie Jesus, weil wir auferweckt sind. Das Leben aus Gott, das durch den Tod gegangen ist und der Tod konnte es nicht halten. Ja? Wie heißt es in Römer 6 in Bezug auf Jesus, auf dieses Kreuzesgeschehen? Der Tod herrscht hinfort nicht mehr über ihn. Was bedeutet das? Hinfort nicht mehr. Diese Redewendung bedeutet, dass es einen Moment gegeben haben muss, wo sehr wohl der Tod geherrscht hat. Verstehst du das? Ja? Sonst kannst du das nicht so sagen. Ja? Ich sage, ich fahre nie mehr nach Mallorca. Ja, wieso? Hat es dir da nicht gefallen? Weiß ich nicht, ich war noch nie da. Dann sagst du, ja, aber dann kannst du nicht sagen, nicht mehr. Du warst ja noch nie da. Wenn du sagst nicht mehr, dann muss ich ja verstehen, du warst schon mal da. Der Tod herrscht nicht mehr über Christus. Also gab es einen Moment in seinem Leben, wo der Tod geherrscht hat. Es gibt noch manche andere Schriftstellen, die auch starke Hinweise in diese Richtung gehen, aber ich will es jetzt nicht zu umfangreich und nicht zu kompliziert machen. Auferweckung ist Jesus ist in diesen Bereich des Todes gegangen für uns. Hebräer sagt, er hat für uns den Tod geschmeckt. Und hör doch bitte auf zu denken, das heißt, das Herz hat aufgehört zu schlagen und er wurde zu einer Leiche. Nein, welchen Tod haben wir denn? Getrennt von Gott. Und er hat für uns diese totale Verdammnis und Ablehnung von Gott, diese Finsternis, diese Dunkelheit und Ablehnung und Hoffnungslosigkeit, das hat er für uns geschmeckt. Da ist ein gewaltiges, ein Austausch am Kreuz stattgefunden. Und er hat unseren Tod genommen, damit wir das Leben haben können. Er hat unseren Fluch genommen, damit wir den Segen haben können. Er hat die Ablehnung erfahren, damit wir angenommen sein können beim Vater. Ein Austausch am Kreuz, wo er unseren Platz eingenommen hat. Und er hat für uns den Tod geschmeckt. Und jetzt wurde er durch die Macht Gottes. Und da ist ja auch die Frage, wieso muss Gott eine große Kraft anwenden, um Jesus aus den Toten zu holen? Weil das Totenreich war, das war die Domäne des Teufels. Er ist der Herr des Todes. Er hat die Schlüssel, er hat die Gewalt. Aber was sagt Jesus? Ich war tot und bin lebendig. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches. Jesus hat jetzt durch das, was er durchgemacht hat am Kreuz und mit Auferweckung und Auferstehung, er hat jetzt Autorität über den Teufel und hat ihm die Schlüssel abgenommen. Und die Autorität über den Teufel ist nicht zustande gekommen durch einen Ringkampf oder irgend sowas, sondern durch die bloße Tatsache, dass dieses Leben aus Gott hineinkam in Christus, ihn auferweckt hat. Und in dem Moment waren die Machtverhältnisse klar. Und wer ist Sieger und wer ist Verlierer? Und er hat gesagt, die Schlüssel bitte. Jesus hat den Teufel überwunden durch diese Erfahrung, aus dem Tod auferweckt zu werden, lebendig gemacht zu werden. Und der Text sagt es ganz, ganz klar, das, was mit Jesus passiert ist, ist mit uns passiert. Und hier siehst du wieder mal, wie dringend notwendig das ist, dass wir uns von unserem Verstand, der alles aus einer falschen Weltsicht irgendwie interpretieren will, dass wir uns verabschieden müssen. Der Verstand sagt, wie kann denn Gott an mir handeln vor 2000 Jahren? Wo ich ja erwiesenermaßen noch gar nicht existierte. Das ist der Verstand, der nicht durch das Wort erneuert ist. Das geht ja gar nicht. Aber wenn Gott sagt, dass er es getan hat, dann muss es doch gehen. Und wir müssen das Wort über unseren Verstand stellen und dürfen nicht unseren Verstand, das ist das Problem der modernen liberalen Theologie, ihr oberstes Ding ist der Verstand. Und wenn was mit dem Verstand nicht erklärbar ist, dann ist das nicht richtig und nicht maßgeblich. Nein, Gottes Wahrheit ist da drüber. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und weil er wahr ist, wahrhaftig ist, wenn er sagt, das ist so und ich habe an dir gehandelt, du bist mit Christus gekreuzigt, Römer 6. Ja, und weil du gekreuzigt bist und gestorben bist mit ihm, deswegen bist du mit ihm auferweckt. Ja, so. Epheser 2 betont die positive Seite und Römer 6 betont die negative Seite. Wir sind mit Christus gekreuzigt, als er gekreuzigt wurde. Und weil das heute in vielen, vielen, ich würde sagen, in den meisten Gemeinden nicht mehr gelehrt wird. Deswegen ist so wenig Kraft da, Sünde zu überwinden, Sünde zu lassen. Und Sünde wird als normal erklärt, als menschlich. Das gehört zum Leben dazu, aber nachher sind wir im Himmel und dann ist alles gut. Das ist nicht, was die Bibel lehrt, sondern wir dürfen, genau wie Christus aus den Toten auferweckt, auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Und das ist dieses überwindende Leben, das er in uns hineingelegt hat, gegen das der Teufel machtlos ist. Der Teufel konnte die Auferweckung Jesu nicht verhindern, weil Gott mit der Macht seiner Stärke darunter kam und hat ihn lebendig gemacht. Und wenn du darüber nachdenkst und diese Schriftstellen nimmst und bebetest und bebrütest und den Heiligen Geist einlädst, dann kriegst du Offenbarung, was es heißt, dass du Kind Gottes bist, dass du von Neuem geboren bist, dass das Leben aus Gott in dir ist. Und weil du einen neuen Status hast, einen Status als Überwinder, deswegen kannst du jetzt überwinden. Wir müssen nicht versuchen zu überwinden, um uns zu beweisen, dass wir jetzt auch Überwinder sind, sondern wir sind Überwinder. Und wenn wir das wirklich glauben, dann gehen wir erste Schritte und fangen an zu überwinden. Wir können überwinden, weil wir Überwinder sind. Ein Leben, gegen das der Teufel nichts vorbringen kann, das er nicht behindern kann, ist in uns. Der, der in uns ist, sagt Johannes, ist größer als der, der in der Welt ist. Christus in uns. Er ist der Sieger. Er ist der, der den Tod überwunden hat. Und er lebt jetzt in uns. Und deswegen haben wir Autorität. Nochmal zurück zum Anfang. Dem Teufel widerstehen, standhaft im Glauben. Glaube hat Inhalte. Nicht einfach, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Glaube hat Inhalte und diese Inhalte muss ich verstehen und dann durch Offenbarung, durch den Heiligen Geist lebendig gemacht bekommen. Und dann funktioniert das Ganze. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, weil es ein Glaube ist an die Heilstatsachen, an das Kreuz, an die Auferweckung Christi. Konntest du mir folgen? Verstehst du? Hier sitzen einige, die haben das zum ersten Mal in ihrem Leben gehört. Und ich weiß, das ist keine einfache Botschaft und die kann man nicht irgendwie so ablegen, aber man kann sagen, okay, da muss ich tiefer graben, da muss ich mehr Zeit mit verbringen. Da wird ja mein Status beschrieben, den ich jetzt habe als Kind Gottes. Da ist die Grundlage für meine Autorität, dem Teufel zu widerstehen. Widersteht dem Teufel. Jakobus sagt, dem widersteht fest im Glauben. Im Glauben an diese Tatsachen, dass das passiert ist in der Geschichte und in mir. Und dass dieses überwindende Leben jetzt in mir ist. Ich sage es noch einmal. Viele versuchen zu glauben, zu glauben, zu glauben. Ihr Lieben, Glaube hat Inhalte. Und wenn ich die Inhalte nicht kenne und wenn diese Inhalte nicht real sind in mir, dann funktioniert der Glaube nicht. Das ist ein menschengemachter Glaube. So, Jesus wurde erhöht. Hoch über jeden Namen. Und in diesem Namen, sagt Philipper 2, muss sich jedes Knie beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und dieser Name wurde uns gegeben. Deswegen haben wir Autorität, weil dieser Name, in dem die Macht ist, uns gegeben wurde und wir diesen Namen jetzt gebrauchen dürfen. Und erst wenn wir glauben an einen Teufel, der sich beugen muss vor dem Namen Jesu, wird das Ganze funktionieren. Solange du einen Teufel siehst, der außerhalb der Kontrolle Gottes operiert oder sagt, du kannst beten und gebieten und machen, was du willst, das interessiert mich überhaupt nicht, ich bin der Teufel, bin viel stärker als du. Solange du so einen Teufel siehst, wird das alles nicht funktionieren. Du musst einen Teufel sehen, der tatsächlich auf deine Worte reagiert. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Viele haben in ihrem Innern ein Bild vom Teufel, der sagt, du kannst gebieten, was du willst, interessiert mich gar nicht. Ich bin so lange hier und quäl dich, wie ich Lust habe. Du kannst gar nichts machen. Ich bin der Teufel. Und außerhalb von Christus ist der Teufel uns haushoch überlegen. Wesentlich stärker, wesentlich cleverer und wir haben keine Möglichkeit, uns zur Wehr zu setzen. Aber wir sind in Christus und der Sieg ist in Christus. Und wir haben jetzt diesen wunderbaren Namen. Psalm 44, Vers 5. Durch dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen. In deinem Namen wollen wir unsere Widersacher zertreten. Autorität ist im Namen Jesu. Und dieser Name wurde uns gegeben. Er wurde uns anvertraut. Und wir dürfen in diesem Namen jetzt handeln. Und wir dürfen in diesem Namen die Werke der Finsternis zerstören. Und weil wir so verwoben sind und verbunden sind mit diesem materialistischen Weltbild, was mit Bibel nichts zu tun hat, deswegen funktioniert in weiten Teilen, gerade in Bezug auf Heilung und Befreiung, unser Glaube nicht. Viele Christen haben Mühe, sich überhaupt vorzustellen, dass es ein dämonisches Reich gibt. Und sie sind voll in diesem materialistischen Denken. Und sie denken, ja, bei den primitiven Völkern in Afrika, da, die glauben doch an Dämonen oder an den Teufel. Aber wir sind doch heute aufgeklärt. Nein, wir sind nicht aufgeklärt, wir sind noch viel mehr vernebelt als die. Das ist unser Zustand. Und es braucht das Wort der Wahrheit, es braucht den Heiligen Geist. Vielleicht noch ein Gedanke zu der Macht des Namens Jesu, die wirksam werden soll in unserem Leben. Lass uns einmal zu Kolosser 3 gehen. Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Für uns oft im Namen Jesu ist so eine Floskel, die man irgendwie, wenn man es richtig machen will, ans Ende von Gebet noch so dranhängt. Ne? Wir beten im Namen Jesu. Ja? Aber da ist was ganz anderes gemeint. Jesus lebte auf der Erde vor dem Vater, für den Vater. Jetzt sind wir von Neuem geboren, wir sind Kinder Gottes und wir wiederholen das Leben Jesu auf der Erde. Wir leben in seinem Namen, das heißt an seiner Stelle vor dem Vater. Und unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Wenn wir an Gottesdienst denken, wir denken an Versammlungen. Die Bibel hat eine ganz andere Sicht. Ja? Die sagt, Arbeit ist Gottesdienst. Ja? Gerade vor einer Weile hatte ich eine interessante Situation in Jüngerschaft und ein junger Mann, der ansonsten sehr hingegeben und eifrig ist und wirklich mir große Freude macht in seinen Fortschritten, ja, er murrt und ist unzufrieden über seine Arbeit. Und er mag da nicht gerne hin und er wünscht sich, endlich da rausgenommen zu werden und in den geistlichen Dienst zu kommen und was Geistliches zu tun. Und dann habe ich ihm Kolosser 3,17 gegeben und habe gesagt, was bedeutet das? Wenn du morgens in deine Arbeitsstelle gehst, da beginnt dein Gottesdienst. Und du tust die Dinge nicht für deinen Chef und auch nicht für das Gehalt, was aufs Konto kommt, sondern du tust die praktischen Dinge, er ist Handwerker, du tust die praktischen Dinge für Gott im Namen Jesu, anstelle von Jesus. Ich sage, denk über diesen Vers nach. Und kehr um von deiner verkehrten Haltung, die übrigens viele Christen haben. Sie teilen das Leben in den natürlichen Bereich und in den geistlichen Bereich. Das Geistliche sind die Versammlungen, Gottesdienst oder mal ein Seminar und unsere Zeit mit dem Herrn am Morgen, unser Bibelstudium oder noch ein christliches Buch. Das sind die geistlichen Dinge und das andere ist weltlich. Die Bibel sieht das überhaupt nicht so. Und deswegen im Gegensatz zu uns heute interessiert den Apostel Paulus, mit welcher Einstellung Menschen arbeiten. Und er gibt Anweisungen, wie die Sklaven, die ja noch einen niedrigen Status haben als wir sind ja nur Angestellte und haben es da viel, viel besser. Unser Chef kann über unser Privatleben nicht verfügen. Ja, wir geben ihm die 8 Stunden die Woche und dann ist gut. Ja, aber die Sklaven, das waren Leibeigene. Wenn der Sklavenherr gesagt hat, es gibt kein freies Wochenende, dann gibt es kein freies Wochenende. Da konnte er nicht sagen, ja, dann rufe ich die Sklavengewerkschaft an. Ja? Der war völlig ausgeliefert. Hatte keine Rechte. Und trotzdem wurde er angewiesen, seine praktische Arbeit, was immer er machen musste, er war vielleicht Gärtner oder Koch oder irgendwas, er sollte das alles nicht in seiner Gesinnung, nicht für den Sklavenherrn tun, sondern für Gott. Das ist damit gemeint. Vers 22 nehmen wir noch dazu, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, alles, Deswegen sagt Paulus, ob wir essen oder trinken, wir tun es für den Herrn. Was ist der Unterschied, wenn ich esse für den Herrn? Da habe ich eine Haltung der Dankbarkeit. Und ich weiß, Gott hat mir das geschenkt. Ja, und ich segne das Essen. Und das Essen verbindet mich mit Gott. Alles, was er tut, von Herzen als im Herrn und nicht für Menschen. Und wenn wir lernen, im Namen Jesu zu leben, also anstelle von Jesus für den Vater, dann wird auch der Name für uns eine andere Bedeutung haben und die Macht, die in diesem Namen ist, wird sich entfalten. Diese Trennung zwischen weltlich und geistlich ist total heidnisch und das muss aufhören. Und wenn wir da einen neuen Lebensstil lernen, eine neue Haltung, dann wird dieser Name auch eine andere Bedeutung für uns gewinnen im Alltag. Und wir können in diesem Namen Jesu die Werke des Teufels zerstören. Erstmal bei uns selber und dann auch für andere. Und das ist unser Auftrag. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wie tut Jesus das? Durch uns. Durch uns sollen die Werke des Teufels zerstört werden. Wir reißen Festungen nieder, wir setzen Menschen frei, wir konfrontieren sie aus Liebe mit der Wahrheit und offenbaren ihnen ihre Festungen und ihre Irrtümer und wir führen sie in die Freiheit, weil wir Autorität haben, die Werke der Finsternis zu zerstören. Weil das Leben aus Gott ist ein Leben, gegen das der Teufel keinerlei Widerstand aufbringen kann. Das ist unser Status als Kinder Gottes. Das ist unser Vorrecht. Und wenn du heute zum ersten Mal so etwas gehört hast, mit auferweckt mit Christus, was das eigentlich bedeutet, dann weiß ich, du hast einen Bruchteil von dem verstanden, was diese Botschaft wirklich bedeutet. Aber du kannst jetzt hingehen und sagen, da ist ein Geheimnis, da ist etwas ganz, ganz Bedeutsames und ich muss dem auf den Grund gehen. Und du wirst diese Verse nehmen, Epheser 1, Epheser 2, Kolosser 2 und du wirst darüber nachsinnen, du wirst das studieren und du wirst den Heiligen Geist einladen und er wird dir Offenbarung geben. Und dann wird das eine Realität, dieses Leben aus Gott, das schon überwunden hat, gegen das der Teufel nichts mehr bringen kann. Dieses Leben aus Gott, das ist in mir. Und deswegen kann ich standhaft sein und mich zur Wehr setzen und sogar in die Offensive gehen. Okay. Amen. Amen. Amen.